Ich komme ja aus einer kleinen Gemeinde, da war jeden Sonntag 15 Uhr Gottesdienst. Da musste man schon erwecklich predigen, damit die Geschwister nicht eingeschlafen sind, also von daher. Ja, allein Christus, sola Christus. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich war ja 12 Jahre in Wittenberg und da muss man sowas wissen, wenn man so zu Luthers Füßen ständig zu tun hat. Wir haben ja eine Situation, wo Martin Luther sehr stark von einer Kirche geprägt war, die Gesetzlichkeit lebte, wo Leistung wichtig war. Also du musst erstens, zweitens, drittens, viertens und möglichst noch viel Geld zahlen, damit du bei Gott gut ankommst. Und das ist ein Gedankengang, der auch heute wieder da ist. Im Christentum vielleicht nicht ganz so stark. Da haben auch unsere katholischen Geschwister sich verändert und haben begriffen, allein Christus. Die haben das nachgeholt, die haben ein paar hundert Jahre gebraucht, aber sind dazu auch gekommen. Heute haben wir einen ganz anderen Bereich, in dem das uns begegnet. Und zwar, wir leben zurzeit im Ramadan. Und ich wohne über einer Wohngruppe von minderjährigen Asylbewerbern, wo also nur einer von denen katholisch ist und einer einen Vater hatte, der Christ war, eine Mutter, die Muslima war. Und von daher, die meisten anderen sind Muslime, 7 Muslime, die jetzt also in Ramadan feiern. Und da ist man ständig im Gespräch über dieses Thema. Wie kann ich Gott wohlgefällig sein? Und wir sagen einfach, allein Christus. Allein Christus. Er ist die Mitte dessen, was Gott wollte. Er ist die Mitte des Wortes Gottes und Martin Luther hat das erkannt. Ich möchte uns einen Text lesen und ich habe lange überlegt, welche von den dreien, die noch übrig geblieben sind, so las nehme ich. Und weil ich nun schon mal über Apostelgeschichte gearbeitet habe, 17, habe ich gedacht, ich nehme diesen Text, weil da wird es nochmal ganz deutlich gesagt. Aber welcher Christus ist da gemeint? Welcher Messias? Also ich lese uns Apostelgeschichte 17 von Vers 1 bis 9 und ich lese es nach der wunderbaren Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Die liebe ich nämlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist meine Bibel. Jetzt haben wir erstmal zwei schwierige Worte, ja? Oben über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessaloniki oder Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde, eine Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus als erstes in diese Synagoge. An drei aufeinanderfolgenden Sabbaten redete er mit den Versammelten. Also die Sonnabende waren das. Auf der Grundlage der Heiligen Schrift öffnete er ihnen das Verständnis für den Messias oder auch im griechischen Christus. Er legt ihnen dar, dass der Messias nach Gottes Plan leiden, sterben und danach vom Tod auferstehen müsse. Und dieser Jesus, von dem ich zu euch spreche, ist der Messias, sagte Paulus. Einige von den jüdischen Zuhörern ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch von den Griechen, die sich zur Synagoge hielten, kamen viele zum Glauben, darunter eine ganze Menge prominenter Frauen. Das haben wir noch vor uns. Oder sind hier prominente Frauen? Ja, es sind prominente Frauen da. Doch. Das machte die Juden eifersüchtig. Sie holten sich einige skrupellose Männer, die auf dem Markt herumlungerten, und wiegelten mit ihrer Hilfe die Menschenmenge auf, sodass die ganze Stadt in Aufruhr geriet. Dann zogen sie vor das Haus Jasons, um Paulus und Silas dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Als sie die beiden aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige andere Brüder vor die Politarchen, die Stadtobersten, und schrien: Die Leute, die die ganze Welt in Aufruhr bringen, sind auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie alle verstoßen gegen die Verordnungen des Kaisers, denn sie behaupten, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Damit versetzen sie die Menschenmenge und die Stadtobersten in große Aufregung. Und erst als Jason und die anderen Christen eine Bürgschaft gestellt hatten, wurden sie wieder freigelassen. Allein Christus, nur Jesus. Wenn man von Philippi nach Thessalonich unterwegs war, dann ist man über die Via Egnatia gegangen. Das war eine große Handelsstraße und man war da ungefähr eine Woche lang unterwegs. Und um das Jahr 50 herum sind auch Paulus und Silas auf diesem Weg und noch die Begleiter. Und sie gehen diesen Weg und es ist gut, wenn man in eine solche Stadt kommt. Eine Stadt, die Thessalonich war, eine Stadt, die nach der Schwester von dem Alexander dem Großen benannt war, also eine Stadt mit Geschichte, war es gut, dort eine Bleibe zu haben. Denn diese Stadt war eine Stadt, die nicht einen so guten Ruf hatte. Es war eine Stadt, also wo auch die Kriminalität nicht ganz ohne war. Deswegen auch die auf dem Markt herumlungernden Leute, von denen wir gehört haben. Eine Stadt geprägt von Handel, von Kultur und auch von heißen Quellen, also auch ein Gesundheitszentrum, also Kurort, Handelszentrum war es. Und zugleich gab es auch Sportanlagen, also die hatten schon Olympia wahrscheinlich damals da gehabt. Also Fußball gab es noch nicht, aber irgendwas Ähnliches wird schon gegeben haben. Die Stadt hat also nicht weniger als 100.000 Einwohner, also fast so groß wie Wilkau. Zwickau wollte ich sagen. Und es waren ganz unterschiedliche Menschen in dieser. Es war ein Gemisch, ein Kulturengemisch, was wir noch gar nicht haben. Wir haben ein paar Fremde in unserer Mitte, aber das ist eine Minderheit. Dort waren also Leute, die Mazedonier waren, Griechen, Ägypter, Syrer und auch Juden. Wenn man diese Stadt besuchte, habe ich gesagt, braucht man eine gute Adresse. Und so eine gute Adresse hatten Paulus und Silas, sie sind bei dem Jason untergekommen. Jason war also jemand, der ebenfalls aus derselben Kulturkreis stammte, ein Stammesgenosse des Apostels. Und er hatte sich auch einen Namen zugelegt, der dem Griechischen entsprach. In Thessaloniki gab es eine große Synagoge und Paulus hat nichts anderes zu tun. Er geht als erstes in die Synagoge und dort verkündigt er. Und was verkündigt er? Allein Christus. Weil das die Mitte unseres Glaubens ist. Unsere Mitte ist nicht irgendwelches Halten von Geboten, auch wenn die 10 Gebote wichtig sind und nicht außer Kraft gesetzt sind. Auch wenn das, was Gott gesprochen hat in seinem Wort, einen hohen Wert hat, ist die Mitte unseres Glaubens die Beziehung zu Jesus Christus. An dieser Beziehung entscheidet sich alles in unserem Leben. Denn in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in der Predigt des Petrus hören wir, es ist in keinem anderen Namen Rettung. Es gibt nur diesen Weg zu Gott. Und von daher verkündigt er das seinen jüdischen Mitgenossen, seinem Volk. Und dass da einige Griechen, also Leute, die nicht Juden waren, die sich zur Synagoge gehalten haben, mit dabei waren, das macht die Sache umso besser. Und er verkündigt ihn als Zentrum, nicht die Randfragen. Auch heute sind wir wieder in der Gefahr als Christenheit, dass wir uns um Randfragen kümmern. Ich kann mich noch sehr gut vor 2 Jahren erinnern um die heiße Diskussion in der evangelischen Kirche um die Frage der Homosexualität. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das ist eine Randfrage. Das ist eine seelsorgerliche Frage. Da sollte man eine Position beziehen, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Jesus, der Christus, der Messias, in dem das Heil ist. Und wenn Menschen mit ihm in Beziehung kommen, wird ihr Leben verändert. Wenn sie ihn kennenlernen, werden sie Vergebung ihrer Schuld empfangen. Wird der Heilige Geist in ihr Leben hineinkommen, werden sie auf einmal die Liebe Gottes spüren. Sie werden frei werden von Bindungen. Sie werden frei werden von Süchten. Sie erleben, wie auf einmal die Kraft Gottes in ihrem Leben ist. Das ist etwas völlig anderes als das Abhalten von irgendwelchen Geboten und das Diskutieren um irgendwelche Meinungen. Da geht es um die Kraft, die in Jesus ist und an der wir Anteil haben. Also nicht Nebensachen. Ich habe eine sehr gläubige Großmutter gehabt. Meine Großmutter hieß Anna. Anna Kuhn. Ja, geboren Rudloff. Kam aus dem Riesengebirge hier nach Sachsen. Wurde befreit von allem, was sie hatte nach dem Krieg. Hof, Haus, Wald, Wiesen, also wurde ganz freigesetzt nach dem Krieg. Und dann kam sie hierher und gründete eine Gemeinde. Mit Geschwistern aus der Brüdergemeinde zusammen haben sie eine Gemeinde in der Nähe von Leipzig in Haina gegründet. Und als ich dann gläubig wurde und ganz anders Christus erlebt habe, haben wir heiße Diskussionen gehabt, weil sie stehen geblieben war in den Themen, die nach dem Krieg ganz wichtig waren. Das waren Themen der Kultur und der Ethikfragen. Zum Beispiel, wie müssen die Haare sein, um richtig Christ zu sein? Oh, ihr lieben Schwestern, ich sehe es. Hosen. Das ging ja gar nicht. Schwestern, die Hosen tragen. Und dann Schmuck. Ja. Ihr merkt einfach, wir neigen dazu, dass wir Nebensachen zu Hauptsachen machen. Und wir haben da heiß diskutiert und es war schön, ich bin gut vorangekommen im Glauben durch diese Diskussion. Also ich verdanke ihr viel, und es war eine Frau des Gebetes. Also wenn ich heute von meiner Großmutter rede, mache ich die nicht schlecht, die ist ja schon beim Herrn. Und ich vermute, es würde einiges schmunzeln, was sie da geglaubt hat. Und ich denke manchmal, ich wäre ja auch ein bisschen älter, ja, platinblonde Haare, und es werden immer weniger. Ich weiß gar nicht, ob ich mal rothaarig war. Mein Enkel kann man es jetzt wieder sehen. Aber wenn ich so denke, was wird das sein, was wir heute so hochhalten, was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir beim Kern bleiben, dass wir bei der Mitte des Evangeliums bleiben, dass wir Christus verkündigen, dass wir ihn proklamieren, dass wir ihn leben, dass wir natürlich das Wort Gottes ernst nehmen. Sola Scriptura ist auch wichtig, allein die Schrift. Aber dass wir uns nicht an den Rand fragen, die manchmal mit unserer Kultur zu tun haben, nur beschäftigen. Die Frage, was ist das heute? Damals war es also die Mode. Wir finden heute bestimmt noch einige andere Dinge. Eine Zeit lang waren es die Fernseher. Vielleicht ist es heute das Internet. Ich weiß es nicht. Behalten wir diese Mitte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn wir als Kinder so ein Karussell, so ein Drehding da hatten auf dem Spielplatz. Könnt ihr euch daran erinnern noch? Gibt es sowas heute noch? Ich weiß gar nicht. Ich bin mit meinen Enkeln noch nicht in der Phase, wo ich da wieder hingehe. Da war es ganz wichtig, wenn man da außen saß, je weiter man außen saß, umso schneller wurde es einem schlecht. Aber wenn man so auf der Mitte in dem Kreuz saß, da drehte sich das und das ging eigentlich recht gut. Da konnten die draußen drehen, die großen Jungs, wie sie wollten. Das war nicht so schlimm. Und genau so geht es uns auch. Wenn wir uns von der Mitte von Christus entfernen, je weiter wir uns entfernen, umso besoffener werden wir, was die Lehre und das Leben, wir werden komische Christen. Von daher lasst uns bei dieser Mitte bleiben. Es ist der Messias, der bringt uns Rettung. Und den verkündigt hier der Paulus. Und er verkündigt ihn nicht irgendwie, aus irgendeinem Gefühl, nur aus einer Erfahrung, sondern er verkündigt ihn aus der Schrift. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Das Alte Testament, wir als Nation Christen haben ja gar nicht so viel Ahnung davon. Aber wenn du mal einen messianischen Juden triffst und lässt dir mal das Alte Testament erklären, wie es auf Jesus hinweist, da kriegst du solche Augen und solche Ohren, weil du denkst, wow, habe ich gar nicht so gelesen. Das Alte Testament zielt auf Jesus in ganz, ganz vielen Stellen als den Messias. Ein paar kennen wir von Weihnachten. Jesus selbst sagt in Johannes 5, 39, ihr sucht in der Schrift und sie ist es, die von mir Zeugnis gibt. Also wir predigen nicht irgendwas Langweiliges, Selbsterdachtes, sondern wir predigen von etwas, was Grund, Fundament, Geschichte hat in dem, was Gott schon geredet hat. Das Alte Testament ist voll davon. Er ist nämlich das lebendige Wort nach Johannes 1. Am Anfang war das Wort Christus. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort in Jesus. Er ist das lebendige Wort. Und wir predigen ihn und wir verkündigen ihn und wir leben ihn als den Leidenden, sagt Paulus. Das Kreuz. Christus allein geht nicht ohne Kreuz. Hätte sich das Gott nicht im Bild... Also ehrlich, ich finde das ja... Habt ihr Mel Gibson gesehen, The Passion? Erschrecklich. Wie kann man sowas uns zumuten? Und das, was wir dort in diesem Film sehen an Schrecklichkeit, das ist wahrscheinlich nicht immer die ganze Wahrheit. Das muss noch schrecklicher gewesen sein. War dieses Kreuz denn nicht vermeidbar? Ja, es war notwendig. Weil das, was uns trennt von Gott, unsere Sündnot, unsere Rebellion von Gott, das, was wir im Grunde in unserem Leben immer wieder erleben, dass es uns wegzieht von Gott und nicht zu Gott hinzieht, das, was unser Leben so kaputt macht, dafür ist Christus gestorben. Dafür hat er bezahlt. Dafür ist es notwendig gewesen, weil wir mit Gott versöhnt wurden, weil einer bezahlt hat dafür. Interessant, das ist mir jetzt gerade beim Lesen aufgefallen, in der Geschichte muss der Jason auch ein bisschen Geld rüberschieben, ja, damit sie den, hat sich freigekauft. Ja. Die haben was hinterlegt. Das ist für mich auch ein Bild. Christus hat sein Leben gegeben, hinterlegt und bezahlt, damit du in eine Freiheit kommen kannst von allem, was dich fesselt und was dich kaputt macht, was du in deiner Vergangenheit falsch gemacht hast und was deine Gegenwart auch noch belastet. Es ist ein einmaliges, er ist ein einmaliges und unwiederholbares Opfer, das Opferlamm, das der Welt Sünde trägt. Und wir sehen am Leiden und Sterben Jesus die Brutalität der Sünde. Das wird auch deutlich, wie Sünde hochgefährlich ist, wie das Spielen mit der Sünde hochgefährlich ist, die uns verlockend süß erscheint und uns attraktiv denkbar ist. Und am Ende macht sie uns kaputt. Das, was uns von Gott trennt. Nein, wir sind gerufen zu einem Leben in Reinheit und Heiligkeit aus der Vergebung. Ich bin ein Heiliger, wenn ich das immer sage. Und ich sage es vor meinen nichtchristlichen Schülern manchmal, dann gucken die mich immer groß an. Ich sage, ich bin Heiliger. Und dann denken die, ich bin perfekt. Und wer mich genau anschaut, der sieht schon, ich bin nicht perfekt, ich trage eine Brille, also das ist schon mal, ich bin also nicht Würden, sondern Brillenträger. Ich bin ein Mensch, aber ich habe etwas begriffen. Er hat mich in die Beziehung mit sich selbst gebracht. Ich durfte Ja sagen zu Christus, Ja sagen zu dem Weg mit Gott und damit bin ich ein Heiliger, weil ich zu Gott gehöre. Ich bin sein Eigentum, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Ich habe mein Leben in die Hände Gottes gelegt. Wir haben das vorhin gesungen, ja, bei dem Lied von Samuel Hafst. Ich kann immer den Namen schlecht aussprechen. Ich kenne den zwar, aber ich merkt ihr, das ist ganz wichtig. Also allein Christus nach der Schrift, sagt Paulus, allein Christus den Gekreuzigten, allein Christus als den Auferstandenen. Das ist genauso wichtig. Wir sind doch kein Totengedächtnisverein für einen berühmten Rabbi, der mal gelebt hat und leider halt aufgrund eines Justizirrtums hingerichtet wurde. Jesus lebt, er ist auferstanden. Du kannst ihn erleben. Er kann in dein Leben hineinwirken. Er will in dein Leben hineinwirken. Er ist heute erlebt. Und wer dem Auferstandenen persönlich begegnet, seine Liebe in sein Leben hineinlässt, wer mit ihm lebt, wer diese Beziehung zu ihm lebt, erfährt eine völlig neue Identität. Das bedeutet Christ sein, nicht irgendwelche Rituale an sich vollziehen zu lassen oder in eine Kirche zu gehen, sondern wer dem Auferstandenen begegnet, wird zu einer neuen Kreatur, wie Paulus im 1. Korintherbrief das schreibt. Und weil er lebt, werde auch ich leben in alle Ewigkeit, 1. Korinther 15. Allein Christus gemäß der Schrift, allein Christus den Gekreuzigten, allein Christus als den Auferstandenen und allein Christus als den Herrn und König. Das wird nicht so klar in der Synagoge verkündigt, zumindest schreibt es hier nicht der Lukas in der Apostelgeschichte, aber wir sehen es aus dem, was danach kommt. Nämlich, als die Leute anfangen, Action zu machen und zu sagen, so geht das gar nicht. Also, die bringen hier eine fremde Lehre und was erzählen denn die da? Dann sagen die Christen sind gegen den Staat. Alles Rebellen. Terroristische Vereinigung. So ungefähr ist der Begriff, der da steht. Warum klagen die an? Weil sie sagen, er ist König und Herr. Und das bekennen wir, er sitzt zur Rechten des Vaters. Und von dort wird er kommen, im Glaubensbekenntnis zu richten die Lebenden und die Toten. Es ist eine unsagbare Provokation zu allen Zeiten gewesen für Herrschende, wenn wir Christen sagen, er ist Herr. Und seine Autorität ist höher als jede weltliche Macht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist eine Herausforderung auch für die Menschen unserer Zeit. In einer Zeit, wo man sehr tolerant miteinander ist. Ich bin für Toleranz, bin ich gegen Toleranz. Aber nicht für eine Toleranz, wo alles möglich ist und nichts mehr wahr ist. Wo jeder sich seine Wahrheit, wie er sie gerade haben will, gerne aus dem Internet zusammenbastelt. Und dann haben wir eine Patchwork-Religiosität, wo ich so ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Islam, vielleicht noch von Jesus was dazu und vielleicht finden wir noch irgendeinen Guru und dann basteln wir uns was zusammen. Und dann begegnen wir uns und sagen, ja, du hast auch die Wahrheit und ich habe die Wahrheit und du hast die, ja, die passt zwar nicht zusammen, aber es macht nichts, wir sind alle richtig. Das ist eine Provokation, was wir als Christen sagen. Gerade in unserer Zeit, wenn wir sagen, es ist in keinem anderen Rettung, allein Christus. Was Luther damals erkannt hat, ist revolutionär gewesen bis in unsere Zeit. Ich bin manchmal traurig darüber, dass das Christentum das so softig gemacht hat. Weil es gibt nur diesen Weg. Du kannst nicht andersgläubig werden und bei Gott ankommen, nur durch Jesus. Dieser Absolutheitsanspruch verletzt alles Alter aller Weltsgesülze von Religiosität. Aber das ist doch logisch. Wenn es diese Kraft hat, unser Leben zu verändern, wenn es diese Kraft hat, uns in die Ewigkeit hineinzubringen, dann muss es diesen Absolutheitsanspruch haben. Kann ja gar nicht anders sein. Und das hat immer wieder und zu allen Zeiten Leute auf die Palme gebracht. Und deswegen proben hier auch die Juden den Aufstand. Ich kann das verstehen. Und wenn Jesus in irgendeiner Situation bei einem Menschen handelt, und ich habe das momentan gerade bei zwei Mädchen, wo also Jesus ins Leben hineinkommt und die Familie spielt total verrückt. Weil die Pläne, die die Eltern sich für ihre Kinder gemacht haben, auf einmal nicht mehr funktionieren. Da studiert die Tochter jetzt nicht Medizin, sondern beginnt Theologie zu studieren. Das geht ja gar nicht. Wir haben uns doch so eine schöne Karriere als Ärztin für sie gedacht. Alles lief in diese Richtung und sie weiß von Gott, ich muss einen anderen Weg gehen. Sie ist Christ geworden. Das ist nicht einfach. Dann kommt Neid auf. Und da kommt auf einmal Verleumdung. Und dann Rebellion und Aufruhr. Allein Christus ist herausfordernd. Aber nicht nur für die, die es ablehnen, sondern auch für uns, die wir es glauben. Und da möchte ich im Text noch ein Stückchen weitergehen. Wenn wir hier in den Text schauen, dann entdecken wir, und ihr könnt ja mal zu Hause nochmal reingucken, ist ja nicht viel, Apostelgeschichte 17, fällt auf, dass am Anfang sie mit in der Synagoge miteinander redeten. Also wenn hier von einer Verkündigung geredet wird, ist nicht das, was ich jetzt gerade mache. Sondern es ist so, als würde ich mich jetzt zur Gundula setzen und mit der Gundula einfach über den Glauben reden. Das war der Dialog. Die sprachen miteinander. Und dann gehe ich mal zum Horst und dann gehe ich mal zu dir und dann reden wir mal miteinander. So lief das. Also es war Dialog, eher Seminar als Vorlesung. Eine ganz andere Situation. Es war Austausch. Ich möchte uns ein ganzes Stück entspannen, weil wir manchmal denken, der Glaube kommt, woraus? Aus der Predigt. Ja. Der Martin hat geirrt. Da steht da, es kommt aus dem Verkündeten. Das ist mehr als nur eine Predigt. Das ist dein Leben, was verkündet. Das ist dein Gespräch am Arbeitsplatz. Das ist das Gespräch am Gartenzaun mit deinem Nachbarn, wo du manchmal, du erzählst einfach von der Gemeinde, vom Gottesdienst und was da gerade passiert. Und der fragt immer, wie ist denn das mit eurem Gott? Das glaubt mir. Ich habe so einen neuen Nachbarn. Das geht allmählich in Evangelisationsüber. Und hinterher denke ich, was habe ich gerade mit dem mich unterhalten? Es ist so natürlich. Es ist Austausch. Und es werden drei Worte dafür gebraucht in diesem ganzen Textzusammenhang. Einmal wird vom Unterreden gesprochen, also ein Unterhalten, wo ich auch höre, was der andere sagt. Wenn wir allein Christus verkündigen wollen, müssen wir zuhören, was die Themen der Menschen sind. Und wir müssen hören, wo Gott schon im Leben dieses Menschen am Handeln ist. Es ist nämlich nicht so, dass wir kommen, sind die Ersten. So, meine Erfahrung ist, dass Gott schon geredet hat. Er ist schon da. Und das Zweite, was hier genannt wird, ist, eröffnen, offenbar machen, bezeugen. Wir müssen dem anderen, und da ist etwas, was der Heilige Geist unterstützend wirkt, wir müssen allein Christus nicht agitierend, sondern wir müssen und dürfen damit rechnen, dass der lebendige Gott zu unseren Worten sich stellt. Dass dein kleines Zeugnis, dein kleiner Satz mit deinen Mitschülern oder mit Studenten oder Arbeitskollegen, dass er es benutzt und auf einmal bei dem eine Lampe in ganzer Kronleuchter aufgeht. Versteht ihr? Ich könnte ins Predigen kommen, ich muss langsam zum Schluss kommen, ich merke es gerade. Ich gucke es auf meine Uhr. Manchmal bleibt die stehen, das ist schön vom Prediger, wenn die Uhr stehen bleibt, da kann man noch ein bisschen länger machen. Ja, es ist Offenbarung. Wenn ein Mensch Christ wird, wenn das geschieht, wenn er dieses Allein-Christus begreift, es ist Geschenk. Ja, denn Fleisch und Blut offenbart es nicht, der Geist Gottes. Und das Dritte, was gesagt wird, es ist darlegen, überzeugen, eine beweisende Rede, dass ich also anschlüssig zeige, das ist etwas Wunderbares. Manchmal geht es sehr einfach. In unserer Gemeinde, wir haben ja so eine kleine Erweckung in der Gemeinde, hat unsere Jugendgruppe eine Zeit lang Folgendes gemacht. Momentan gehen sie ein bisschen anders damit um. Die haben sich sonnabends getroffen, sonnabends Nachmittag haben sich getroffen, haben gesagt, Herr, wir wollen jetzt auf die Straße gehen, wollen Menschen mit dir in Kontakt bringen. Herr, wohin sollen wir gehen und wen sollen wir ansprechen? Und dann haben die aufgeschrieben, was sie so für Eindrücke und Anregungen, und dann sind sie losgezogen. Und dann ist das tatsächlich passiert. Dann haben sie die Leute, die ihnen beschrieben worden waren, haben sie getroffen und dann haben sie mit denen gebetet. Haben gefragt, was ist die Not, was ist die Schwierigkeit? Und da sind Leute gesund geworden, wo Krankheit war. Da ist für eine Situation gebetet worden, wo Schwierigkeiten waren in der Familie. Und es hat klärende Gespräche gegeben. Ihr könnt natürlich euch vorstellen, die Leute waren den nächsten Sonntag im Gottesdienst. Weil das hat bezeugt. Ich glaube, dass wir viel mehr Mut haben dürfen, auch Gott ernst zu nehmen, bei seinem Wort zu nehmen und diesen Christus hineinzunehmen in die Situation. Was verlieren wir denn, wenn wir mit den Leuten beten? Wenn wir nicht nur reden davon, sondern wenn wir es ganz praktisch werden lassen, sagen, darf ich für sie beten? Und dann fordert uns dieses Allein-Christus nicht nur heraus, ihn zu verkündigen, sondern auch ihn so anzunehmen. Und hier bin ich beim zweiten Punkt, den ich jetzt ganz kurz noch abhandle. In Vers 4 steht, sie ließen sich überzeugen, sie wurden Jesu Jünger, also nicht nur Fans, nicht nur Begeisterte, die auch mit Jesus so ein bisschen unterwegs waren, sondern sie wurden Nachfolger Jesu. Und das ist ein Unterschied. Und sie gesellten sich zu dem Paulus. Und das ist ein Prinzip, was wir im Neuen Testament finden, das der Jüngerschaft. Es geht darum, dass es also nicht nur darum uns geht als Christen, dass du intellektuell überzeugt bist, dass es einen Gott gibt und dass der dir die Schuld vergeben hat, und du in den Himmel kommst. Sondern es geht um einen völlig neuen Lebensweg, den du einschlägst als Christ. Es geht um eine Transformation deines Lebens. Es geht um eine radikale Umkehr. Christsein ist eine so grundsätzliche Geschichte des Anderswerden, das, was einen umhaut, wo Gott so viel vorhat mit uns. Also, und da gilt es, vom Vorbild abzugucken. Und wir haben als Christenheit über viele Jahre ganz viele Fehler an dieser Stelle gemacht. Wenn also jemand zum Glauben kommt, dann schicken wir den zum Taufkurs beim Pastor, und dann, wenn man einen hat, oder zum Ältesten oder zu einer Gemeindeleitung, und dann muss die Gemeindeleitung das machen. Wir als leitende Brüder müssen dann denjenigen unterweisen, aber das ist doch nicht der natürliche Weg. Hier ist ein anderer Weg beschrieben, den wir Mentoring nennen. Das ist so ein schreckliches Wort, dass alle Leute davor Angst haben. Ich auch, als ich du musst Mentoring machen, hat meine Ältesten mir gesagt. Ich dachte, Mentoring, ich kann das nicht. Habe ich ein Buch gelesen drüber, dann habe ich begriffen, worum es geht. Es geht eigentlich darum, dass einer, der jahrelang Christ ist, einem, der neu Christ ist, einfach bei der Hand nimmt und sagt, guck mal, ich mache das so mit dem Beten, ich mache das so mit dem Bibellesen. Und wenn ich Bockmist baue, sündige, dann mache ich das so. Und mit meinem Geld gehe ich so um. Und in Partnerschaftsfragen verhalte ich mich so. Also ganz praktisch demjenigen zeigt und sich im Austausch mit ihm befindet. Und das haben die hier gemacht. Allein Christus. Er ist es, der uns lehrt und hilft und uns rettet. Und ich wünsche euch, dass ihr in dieser Woche, die vor euch liegt, jetzt ein bisschen Mut gekriegt habt, ich euch angereizt habe, mal ein paar neue Schritte zu setzen, neue Erfahrungen mit ihm zu machen. Und einfach sagt, er macht es, ihm vertraue ich. Ich kann doch alles falsch machen. Er hilft mir doch. Er schickt mich doch nicht weg, weil ich es nicht perfekt hinbringe. Als ich die Berufung erhielt, in meinem Leben diesen Dienst zu tun, habe ich gedacht, ha, du hast dich geirrt, du musst einen anderen gemeint haben. Ich kann das nicht. Ich bin nicht fähig dazu, bis ich begriff, dass Gott eigentlich gerade die braucht, die es nicht können. Warum? Weil diejenigen die sind, die ihre Grenzen erkennen und wissen, dass es eigentlich Gottes Ehre ist. Wenn es uns gelingt, etwas. Und die davon leben, dass er handelt. Und das ist so schön. Man wird da nicht größenwahnsinnig, sondern man bleibt auf dem Teppich, weil man selber weiß, es ist alles Gnade. Sola gratia. Amen.